Recht in Sachsen. Fälle, Urteile und die Hintergründe. Der Anwaltspodcast von sächsische.de.
Seine Dienste will man vielleicht nicht unbedingt in Anspruch nehmen müssen, aber anhören, was ein Anwalt wie er bei seiner Arbeit erlebt, das wollen zweifelsohne viele. Nicht umsonst sind True-Crime-Formate so beliebt. Die Rede ist von Strafverteidigern. Und in dieser Folge Recht in Sachsen tauchen wir ein in die Welt eines Mannes, der in genau diesem Rechtsbereich tätig ist. Mein Name ist Fabian Deike und ich begrüße Carsten Brunzel, Strafverteidiger bei der Kanzlei Kucklick, Dresdner Fachanwälte. Hallo, Herr Brunzel.
Hallo und wunderschönen guten Tag.
Und bevor wir jetzt in die Verlegenheit kommen, etwas Wesentliches unerwähnt zu lassen, diese Folge Recht in Sachsen wird auch präsentiert von der Kanzlei Kucklick, Dresdner Fachanwälte, die neben Strafrecht noch 24 weitere Rechtsgebiete abdeckt. So, Herr Brunzel, ich sagte gerade, Ihre Dienste will man vielleicht nicht unbedingt in Anspruch nehmen müssen. Aus unserem Vorgespräch weiß ich aber, dass Sie immer ziemlich viel zu tun haben, einen vollen Terminkalender haben. Mit welchen Fällen beschäftigen Sie sich in der Regel denn?
Ja, also ich beschäftige mich, wie es der Name Strafverteidiger schon sagt, mit Fällen, die im Strafrecht spielen. Also ich verteidige Menschen und Personen, denen eine Straftat vorgeworfen wird. Das heißt, denen man unterstellt, sie haben etwas gemacht, was nach unseren Gesetzen verboten ist. Und in diesem Zusammenhang vertrete ich oder beschäftige ich mich ausschließlich mit der Strafverteidigung. Das heißt, ich vertrete eben die angeklagten oder beschuldigten Personen in am Ende jedem Form des Vorwurfes. Also da gibt es jetzt nicht eine konkrete Spezialisierung, wie man häufig denkt, dass man jetzt beispielsweise nur Betäubungsmittelvorwürfe behandelt oder nur Sexualdelikte behandelt, sondern ich habe mich da relativ offen gezeigt und vertrete da jeglichen Vorwürfe.
Wie schnell kann es denn gehen, dass man tatsächlich einen Strafverteidiger braucht?
Das kann schneller gehen, als man denkt. Im Alltag drohen immer wieder Gefahren, wo man schnell dann doch einen Strafverteidiger benötigen kann. Da gibt es einerseits das klassische Beispiel eines Verkehrsunfalls, ja, teilweise auch tragisch. Auch das wird bei uns regelmäßig Thema, bis hin, dass man jemanden totfährt in einem Verkehrsunfall. Und dann hat man ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung oder fahrlässiger Körperverletzung, wenn es nicht so schlimm ausgeht am entsprechend sieht man sich dann konfrontiert mit diesen Vorwürfen und benötigt dort aus meiner Sicht immer professionellen Rat. Gleiches gilt für die Frage beispielsweise, wenn man bei seiner Steuererklärung etwas falsch macht und dann sich dem Vorwurf der Steuerhinterziehung stellen muss. Und da gibt es relativ viele Themen im Alltag, die immer wieder eintreten. Falsche Angaben bei Anträgen, gerade jetzt im Zusammenhang mit Corona-Hilfen beispielsweise, dass man etwas übersehen hat, was die Voraussetzungen waren und dass man dann dort plötzlich den Vorwurf bekommt, einen Subventionsbetrug begangen zu haben. All diese Punkte können uns im Alltag schneller treffen, als man sich das eigentlich persönlich vorstellen mag.
Ich würde gleich mal direkt, weil Sie vorhin auch das Wort Betäubungsmittel in Ihrer ersten Antwort gesagt haben, vielleicht mal einen kleinen Aktualitätsbezug herstellen. Ist ja seit Anfang April das Cannabis-Gesetz, die Legalisierung, inwiefern betrifft das jetzt Ihre Arbeit?
Eben in diesen Vorwürfen, wenn es um Betäubungsmittel geht, im Speziellen im Bereich Marihuana oder Cannabis, hat das natürlich vieles verändert. Man muss sich auf eine komplett neue Gesetzeslage einstellen. Viele Leute denken, Cannabis ist legalisiert, das heißt, ich darf jetzt alles damit tun. Das ist bei weitem nicht so, sondern das Handeltreiben als solches beispielsweise ist weiterhin strafbar und viele Leute vergessen das. Und gleichzeitig ändern sich bei aktuell schon laufenden Verfahren auch die Perspektiven. Ja, die Strafbarkeit hat sich etwas gemildert. Es ist trotzdem strafbar, aber wird nicht mehr so hart bestraft, eben weil man diesen Legalitätsgedanken damit einbringen muss. Das heißt, es hat sich sehr viel geändert. Man muss sich mit dieser neuen Gesetzeslage auseinandersetzen. Und häufig tauchen Fragen auf bei Mandanten. Ja, wie ist es denn? Ich bin letztes Jahr verurteilt worden. Jetzt gibt's hier ein neues Gesetz. Wie ist das jetzt bei mir?
Ja, wie ist das denn?
Schwierig. Die Lieblingsantwort des Anwalts. Es ist tatsächlich schwierig und sehr auf den Einzelfall abzustellen. Ich mache ein ganz kurzes kleines Beispiel. Wenn man beispielsweise im Jahr 23 verurteilt worden ist wegen Besitzes von 20 Gramm Marihuana als Beispiel und hat dafür eine Geldstrafe bekommen, die noch nicht abbezahlt ist, sondern die man vielleicht in Raten abbezahlt, dann sieht das Gesetz vor, dass tatsächlich hier die Vollstreckung vorerst einzustellen ist. Und hat man die Geldstrafe pflichtbewusst schon vollständig bezahlt?
Zurückkriegt man sie wahrscheinlich nicht.
Genau, zurückbekommt man sie nicht. Hm. Das ist tatsächlich so. Und alle Verfahren, die rechtskräftig abgeschlossen sind, das heißt, wo das Urteil quasi gesprochen und auch nicht mehr anfechtbar ist, diese Verfahren sind im Wesentlichen erledigt. Da muss man dann prüfen, was ist mit den Menschen, die im Gefängnis sitzen? Gibt es da besondere Möglichkeiten, dort die Strafvollstreckung nochmal zu verkürzen? Das ist aber wirklich ein dann schon tiefergehendes Thema.
Ist es aktuell so, dass aus dieser Thematik heraus so eine kleine Lawine auf Sie zukommt? Also sind da so frühere Fälle und Mandanten, die dann kommen und sagen, hier, das war mein Thema mit Ihnen, Herr Brunzel, da haben Sie mich verteidigt. Wie sieht das da jetzt aus?
Ja, das ist also tatsächlich, man wird sehr häufig inzwischen dazu angefragt. Bei uns im Büro gehen da regelmäßig Anrufe oder schriftliche Anfragen ein, wo man sagt, okay, hier gab es mal ein Verfahren, was kann ich da jetzt tun oder was passiert jetzt mit mir, was passiert mit meinem Urteil? Da gibt es ganz verschiedenste Fragestellungen, natürlich auch zu den Leuten, die aktuell noch ihr Verfahren haben. Die Taten liegen vielleicht 2 Jahre zurück oder noch länger. Mhm. Das Verfahren ist aber noch nicht abgeschlossen. Jetzt ändert sich plötzlich die Perspektive, weil sich die Strafen da deutlich verändert haben.
Haben Sie den Eindruck, dass das genug schon reguliert ist, was das Gesetz jetzt auch so vorgibt? Oder es gibt ja viel Kritik an diesem Gesetz insgesamt. Was ist Ihr Eindruck als Strafverteidiger in Ihrem Metier?
Das Gesetz ist sicherlich nicht ganz ausgereift und da wird noch die ein oder andere Veränderung möglicherweise folgen. Mit dem aktuellen Stand des Gesetzes muss man umgehen. Man muss dann einfach schauen, wie entwickelt sich oder wie ist der Umgang der Gerichte damit. Ja? Wie kann man diesen Perspektivwechsel gerade in der Höhe der Strafe jetzt als Gericht auch tatsächlich umsetzen? Ein ganz kurzes Beispiel, während bis zum März diesen Jahres das bewaffnete Handeltreiben mit Marihuana bestraft wird mit einem Rahmen von 5 Jahren bis 15 Jahren, hat sich dieser Strafrahmen jetzt abgesenkt. Heute wird er bestraft mit einem Strafrahmen von 2 bis 10 Jahren. Und nun muss der Richter dazwischen eine gerechte Strafe, eine angemessene Strafe finden. Und da ist jetzt die Frage, bleibt er bei seinen vorher 6 Jahren, weil er sagt ja auch, 6 Jahre liegt zwischen 2 und 10, oder geht er tatsächlich den entsprechenden Sprung nach unten mit?
Also das wird sich an der Stelle noch etwas einpendeln. Wir sind direkt schon am Anfang unseres Gesprächs ein bisschen abgedriftet, aber diese Frage stellt es sich, weil wir nun mal uns mitten im April treffen und dieses Gesetz so frisch ist. Was ich Sie aber auf jeden Fall zu Beginn fragen wollte, wie läuft denn das eigentlich ab? Wie finden Mandanten zu Ihnen? Wie finden Strafverteidiger und Mandant zusammen? Ich meine, man hat ja nicht unbedingt, wir hatten vorhin das Beispiel Autounfall, man hat ja da nicht sofort im Kopf, da gehe ich jetzt zum Herrn Brunzel und der verteidigt mich da. Wie läuft das?
Häufig oder die meisten finden sich auf 2 Wegen. Der eine Weg ist tatsächlich das Internet, das klassische Internet. Man hat ein Problem und ist sich dessen Problems vielleicht dann irgendwann bewusst und googelt und versucht im Grunde genommen einen passenden Strafverteidiger oder einen passenden Rechtsanwalt für sein Problem zu finden. Die 2. Variante ist natürlich ganz häufig Empfehlungen aus dem Freundeskreis, aus dem Bekanntenkreis, aus welchem Kreis auch immer. Geh doch mal zu dem oder zu dem. Das sind eigentlich die 2 häufigsten Formen, wie man zueinander findet. Und ich als Strafverteidiger kann immer nur sagen, am besten ist es, wenn die Mandanten so frühzeitig wie möglich, egal in welchem Bereich es geht oder ob es um den Vorwurf einer Steuerhinterziehung geht oder um einen Verkehrsunfall oder um eine sonstige Straftat, dass man so früh wie möglich sich den professionellen Rat holt.
Also man sucht sich sozusagen den Anwalt raus, der zu dem Fall, den ich habe oder zu dem Vergehen, das ich begangen habe, am besten mit seiner Expertise dazu passt. Umgekehrt ist es ja auch so, Sie wissen ja auch ganz genau oder die Anwälte wissen genau, das ist so mein Bereich. Sie haben gesagt, vorhin, Sie sind breit aufgestellt. Aber gibt es auch manchmal den Fall, dass Sie sagen, den Fall nun ausgerechnet nicht?
Nein. Also ganz kurz und bündig geantwortet, bis jetzt gab es diesen Fall nicht, weil ich, wann immer ein Mandant meine Hilfe möchte, ich auch ihm diese Hilfe gebe. Es gibt selten oder bis jetzt gab es nie einen Fall, wo ich gesagt habe, also hier muss ich die Hilfestellung ablehnen aus irgendeinem Grund, sondern da findet man sich. Und für den Mandanten selber ist es natürlich total schwer. Ja, wenn man im Internet googelt, wird man ganz viele finden. Aber woher weiß ich, ob der gut oder schlecht ist? Das kann ich nicht einschätzen anhand eines Internetauftritts. Ich kann mir vielleicht anschauen, wie sind die Bewertungen, aber auch die sind nicht immer 100% aussagekräftig. Und am Ende ist es immer, ich vergleiche es ein bisschen wie mit einem Arzt-Patienten-Verhältnis. Der Mandant muss sich gegenüber dem Anwalt wohlfühlen und den Eindruck haben, Vertrauen zu haben einerseits und aber auch gut verteidigt oder gut vertreten zu sein.
Warum ich die Frage gestellt habe, das stellt sich in Ihrem Rechtsbereich noch ein bisschen mehr als beispielsweise in der vergangenen Folge hatte ich mit einem Arbeitsrechtler gesprochen. Bei ihm stellt sich das vielleicht jetzt nicht unbedingt so, aber Sie haben ja mit Dingen zu tun, da kann auch mal ein Mord passiert sein oder eine Sexualstraftat. Das sind ja Sachen, die sind schwerwiegend. Also da kommt jemand ernsthaft zu Schaden. Welche Rolle spielt bei Ihnen so etwas wie Moral oder Ethik bei der Tätigkeit als Strafverteidiger? Sie wissen ja in der Regel, dass Ihr Mandant ein Verbrechen oder zumindest irgendetwas Strafbares begangen hat. Und das kann auch was ziemlich Schlimmes gewesen sein.
Das stimmt. Das kann was Schlimmes gewesen sein. Und natürlich habe auch ich schon Fälle vertreten, wo es um Mord ging oder um Totschlag oder um schweren sexuellen Missbrauch oder um Betrug an Rentnern, die um ihr gesamtes Erspartes gebracht werden und dann entsprechend ja auch verzweifeln. Ja? Also persönliche Schicksale sind immer verbunden. Die Erfahrung zeigt aber, dass dieses persönliche Schicksal auch immer auf beiden Seiten vorhanden ist. Und deswegen ist es für mich so, um auf die Frage zurückzukommen, Ethik und Moral, also ich verurteile nicht, was mein Mandant getan hat auf der moralischen Ebene, sondern ich versuche es ganz nüchtern zu betrachten, hat mein Mandant nachweisbar ein Strafgesetz verletzt? Wenn ja, ist er dafür zu bestrafen? Dann kann man noch darüber diskutieren, was ist eine angemessene oder eine gerechte Strafe. Wenn man das nicht nachweisen kann, ist er nicht zu bestrafen.
Eine angemessene Strafe, das bedeutet, Sie gehen ja in Streit mit dem Gericht, das vielleicht eine andere Ansicht davon hat, wie eine Strafe auszufallen hat. Ab wann fühlen Sie, ist ein solcher Streit gewonnen, wenn Ihr Mandant ein bestmögliches Strafmaß hat?
Also viele Leute denken, und so werde ich auch ganz häufig im privaten Bereich angesprochen, denken ja, mein Ziel ist es immer, denjenigen rauszuholen, wie man so schön sagt, ja, oder immer einen Freispruch zu erlangen, um das so ein bisschen zu übersetzen. Das ist natürlich nicht das Ziel, sondern gewonnen kann ein Prozess auch dann sein, wenn der Mandant zwar verurteilt wird, aber die Strafe sich in einem Bereich bewegt, der aus meiner Expertise heraus angemessen und gerecht erscheint und andererseits meinem Mandanten eine Perspektive für die Zukunft gibt. Das ist immer ganz, ganz wichtig, weil viele Mandanten wissen natürlich, ich habe hier einen Fehler begangen, ich werde dafür eine Strafe bekommen. Die Ungewissheit ist immer, bevor das Urteil da ist, wie wird diese Strafe ausfallen? Wie lange wird mich das jetzt quasi beschäftigen? Wie lange muss ich mich einrichten, von meiner Familie getrennt zu sein beispielsweise? Oder wie hoch ist der Preis, den ich bezahlen muss, ganz einfach ausgedrückt? Und da ist es ganz, ganz wichtig, eine vernünftige Einschätzung abzugeben und dem Mandanten ganz klar zu erklären, das wird auf Sie zukommen, wenn es zu einer Verurteilung kommt. Und wenn diese Prognose zutreffend war und für mich persönlich auch stimmig ist, dann betrachte ich ein Verfahren als gewonnen.
Dieser Weg dahin, bis Sie sagen können, das Verfahren habe ich jetzt gewonnen, also dieses Gefühl zu haben, jetzt habe ich das Bestmögliche rausgeholt, das können Sie ja nur, wenn der Mandant Ihnen von dem, was er da getan hat, erzählt. Wie machen Sie das, dass Sie jemanden öffnen, dass er Ihnen erzählt, was er vielleicht dann im Zweifel genau getan hat? Und wir haben ja vorhin gehört, mit welchen Straftaten Sie dazu zu tun haben.
Also, das ist eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme. Und es ist ein Thema, was nicht ganz richtig ist. Es ist nicht immer so, dass ich immer wissen möchte, was tatsächlich passiert ist. Sondern auch wir Strafverteidiger, ganz ähnlich wie die Staatsanwaltschaft oder am Ende auch das Gericht, leben A von der Akte, also den Erkenntnissen im Ermittlungsverfahren, die die Ermittlungsbehörden gewonnen haben, und B von dem, was in der Hauptverhandlung passiert. Und das ist auch nur allein die Grundlage für ein Urteil. Und manchmal gibt es Verfahren, da möchte ich gar nicht wissen, was passiert ist. Dann sage ich das auch so offen, dann nehme ich das zur Kenntnis, was ich anhand der Akte habe, und bin manchmal besser, nichts zu wissen.
Warum?
Weil es mich möglicherweise beeinflussen könnte. Mich könnte es beeinflussen, wenn ich etwas weiß, dass ich mich möglicherweise im Rahmen der Verteidigung auf eine bestimmte Strategie ausrichte, die andererseits den Rückschluss zulässt, dass da irgendetwas Konkretes passiert ist. Und das will ich natürlich genauso vermeiden, wie, denn es ist die Aufgabe des Strafprozesses, und das ist ganz wichtig zu verstehen, ist, kann man anhand der Beweisaufnahme einen Sachverhalt feststellen, der erkennen lässt, hier hat der Angeklagte ein Strafgesetz verletzt. Es geht nicht, auch wenn viele das denken, auch viele Richter manchmal das denken, es geht nicht darum, was wirklich passiert ist, sondern es geht um die Frage, hat der konkrete Angeklagte diese Tat begangen, und kann ich das anhand der Beweisaufnahme feststellen?
Ich will es mal mit ganz einfachen Worten sagen. Sie müssen also nicht über die ganze Wahrheit Bescheid wissen und auch nicht unbedingt die ganze Wahrheit sagen.
So ist es. Das ist ja das Recht des Angeklagten. Er darf ja schweigen im Prozess. Er darf im Prozess schweigen. Er muss nicht sagen, anders vielleicht als in anderen Gesellschaften oder in anderen Rechtssystemen, er muss nicht sagen, ob er etwas getan hat oder nicht getan hat. Er muss das nicht darstellen, sondern er kann sich auf das Schweigen zurückziehen. Und genauso kann ich natürlich dieses Schweigen mittragen und sagen, wir sagen dazu nichts. Und dann muss festgestellt werden, was tatsächlich passiert sein wird oder gewesen, was passiert ist.
In welchen Fällen ist es denn besser zu schweigen und in welchen Fällen ist es besser, mal doch was zu sagen?
Das kann man tatsächlich zumindest pauschal nicht beantworten. Es gibt natürlich Fälle, wo es absolut transparent ist. Also als kleines Beispiel für das Verständnis vielleicht, wenn ich ein Geschehen habe, was auf Video dokumentiert ist, ja, wo man also konkret, ganz konkret sehen kann, was im Einzelnen detailliert passiert ist, dann ist natürlich möglicherweise es sinnvoll zu erklären, warum das geschehen ist, warum man das getan hat, um vielleicht auch eine Erklärung dafür zu finden, wie es zu diesem gesamten Geschehen, zu dieser einzelnen Straftat kommen konnte. Ansonsten ist es eher so, dass man so pauschal nicht sagen kann, hier muss man schweigen oder hier muss man etwas sagen. Es gibt natürlich einen groben Leitfaden, den haben viele schon gehört, und der gilt im Strafrecht tatsächlich, auch wenn die Strafverfolgungsbehörden das immer nicht so gut finden, reden ist Silber, schweigen ist Gold.
Wenn man was getan hat, muss jetzt nicht unbedingt eine Straftat sein, ist es doch aber auch manchmal erleichternd, wenn man darüber gesprochen hat, wenn man sagt, ich erleichtere mein Gewissen. Das ist aber vor Gericht der falsche Weg, oder?
Jein. Es gibt Fälle, da ist das sinnvoll, ja, auch das, sich zu offenbaren und sich zu erleichtern. Es gibt Fälle, wo ich als Verteidiger sage, die beste Strategie wäre das Schweigen, aber dann verweise ich tatsächlich häufig Mandanten auch, sich anderweitig professionellen Rat zu holen. Ich rede dann also von Seelsorgern als Beispiel oder als von Psychologen, mit denen man sich dann entsprechend in Verbindung setzt und auch dort therapeutische Maßnahmen ergreift. Denn jeder, so ist zumindest meine Erfahrung, jeder Straftäter hat natürlich auch manchmal oder meistens mit seinem eigenen Tun zu kämpfen. Ja, ich habe nie jemanden kennengelernt, der gerne Straftaten begangen hat, bislang.
Und wie ist das, wenn Sie jemanden auf eine Strategie bringen müssen? Das muss ja auch, sag ich mal, in den Kopf der Person rein, auch wenn er vielleicht gerne doch reden würde.
Ja, dann muss man es erklären. Das ist halt dann Teil der Beratung. Also meine Erfahrung ist, die Mandanten wollen gerne, dass man ihnen eine Strategie vorschlägt. Ich halte es immer so, ich analysiere den Fall, lese die Akte, bespreche das mit dem Mandanten, erkläre die Verteidigungsmöglichkeiten, die möglichen Strategien, gebe auch den Rat, was ich als die sinnvollste Strategie vielleicht erachte. Die Wahl, wie man sich tatsächlich verhält, trifft allein der Mandant. Der muss am Ende entscheiden, ob er sagt, vielen Dank für Ihren Vorschlag, aber ich möchte mich persönlich äußern, ich möchte unbedingt reden, dann soll es so sein. Ich werde nie einem Mandanten das Wort verbieten. Oder er sagt halt, okay, ich habe auf diesen Rat, ich verstehe die Strategie, das macht Sinn, ich schließe mich diesem Vorschlag an. Aber die Entscheidung als solches trifft immer der Mandant.
Wir sind von einer Stelle abgebogen, Moral und Ethik. Ich wollte Ihnen noch eine Frage dazu stellen. Vielleicht mit ein bisschen Abstand hole ich noch mal eine andere Antwort an der Stelle raus. Hatten Sie schon mal einen Fall, der Sie persönlich emotional an die Grenzen gebracht hat?
An die Grenzen durchaus, aus verschiedensten Gründen immer wieder. Über die Grenzen hinaus nicht, weil ich bin in einer Generation groß geworden, da war Star Trek ganz toll. Und da gab es mal so einen Spruch, wenn man also emotional involviert ist, dann sollte man das lieber lassen. Also das heißt, wenn es mich zu sehr angreifen würde, dann würde ich das Mandat tatsächlich ablehnen, weil man dann kein guter Ratgeber mehr ist. Also vielleicht ein überspitztes Beispiel, sie wird es mir nachsehen, den Mörder meiner Mutter würde ich nicht verteidigen. Das würde mir schwer fallen.
In einer gewissen Weise verständlich. Warum ich das aber auch noch frage, ist wirklich schwer vorzustellen für jemanden, der jetzt nicht tagtäglich damit zu tun hat. Man kann dann sozusagen in einer gewissen Weise das taubstellen, die eigenen Gefühle. Oder wie läuft das bei Ihnen?
Wie das genau abläuft, da müsste man wahrscheinlich einen Psychologen befragen. Ich persönlich, ja, ich glaube, also es ist ganz, ganz wichtig zu wissen, ich vertrete den Mandanten, also ich verteidige das Mandat, den Vorwurf, aber ich sympathisiere deswegen nicht damit. Ich trage das nicht mit und ich verurteile das nicht, sondern ich konzentriere mich auf das ganz nüchterne Mandat, nämlich meinem Mandanten wird eine Straftat zur Last gelegt und ich schaue, wie muss man damit umgehen, was gibt es für Verteidigungsmöglichkeiten, nicht mehr und nicht weniger. Ich verurteile das weder moralisch noch ethisch, weil es gibt ja auch Sachen, die man moralisch verurteilen würde, die nicht gar nicht strafbar sind.
Was zum Beispiel?
Fremdgehen.
Guter Punkt. Das ist nicht strafbar vom Gesetz, das stimmt allerdings, aber man sollte es trotzdem unterlassen, möglichst. Diesen Punkt haben wir jetzt schön nochmal festgehalten. Ich glaube, das hat es gut erklärt und vielleicht auch nochmal gezeigt, dass Sie auch vielleicht hin und wieder in so einem inneren Konflikt sich befinden, aber sich dann doch nüchtern an die Gesetze auch halten müssen und das auch bestmöglich tun für die Mandanten. Lassen Sie uns mal über so einen typischen Ablauf sprechen. Muss ein Strafverfahren immer vor Gericht landen oder gibt es auch Wege, die daran vorbeigehen, vielleicht auch vorzeitig da vor dem Gericht noch die Kurve nehmen?
Also ich glaube, unsere Gerichte sind momentan aus verschiedensten Gründen stark belastet. Und ich glaube, wenn jedes Strafverfahren, jedes Ermittlungsverfahren vom Gericht landen würde, dann wären die maßlos überlastet. Das heißt, es werden natürlich sehr viele Verfahren versucht, im Ermittlungsverfahren bereits beizulegen, aus verschiedensten Gründen. Es kann sein, es betrifft Mandanten, die in der Öffentlichkeit stehen, oder die verantwortungsvolle Berufe haben und wenig Interesse daran haben, tatsächlich sich dann im Gerichtssaal, der ja in der Regel öffentlich, also die Hauptverhandlung findet in der Regel öffentlich statt, sich öffentlich dann da, früher hätte man gesagt, an den Pranger stellen zu lassen, ja, egal was am Ende des Tages rauskommt. Und das betrifft bestimmte Berufsgruppen, beispielsweise Ärzte, beispielsweise Polizisten, Architekten, also Leute, die durchaus auch einen Ruf zu verlieren haben, die haben natürlich da wenig Interesse und dann wird viel Arbeit darin investiert, das Ganze im Ermittlungsverfahren bereits zu erledigen. Und dann gibt es natürlich Delikte, die relativ geringfügig sind, strafbar, aber nicht so schwerwiegend, wo auch dort auch seitens der Ermittlungsbehörden natürlich das Interesse besteht, wenn das nicht häufig vorkommt, ja, also der Mandant nicht zum fünften Mal mit diesem Delikt sich auffällig zeigt, dass dann versucht wird, das Verfahren natürlich im Ermittlungsverfahren oder nicht ohne Gerichtsverhandlung, so formuliere ich es mal, zu beenden.
Was sind da so typische Fälle, die das betrifft?
Der klassische Fall ist der Ladendiebstahl, ja, der natürlich bestraft werden muss, ja, sondern weil er schädigt ja am Ende uns alle. Deswegen muss das natürlich bestraft werden. Da gibt es aber die Möglichkeit, entweder man kann das Verfahren einstellen, gegen gewisse Auflagen beispielsweise, oder man kann auch einen sogenannten Strafbefehl machen. Das heißt, ein Urteil wird im schriftlichen Wege gesprochen, wenn der Angeklagte das akzeptiert, dieses schriftliche Urteil, dann findet das Ganze ohne Gerichtsverhandlung statt, sondern dann gibt es ein Urteil und man muss nicht erst vor Gericht damit auftauchen.
Unterscheiden sich mündlich gesprochene Urteile von schriftlichen Urteilen?
Nein.
Also ist das Gleiche am Ende, man ist
verurteilt. Das ist am Ende das Gleiche, man ist verurteilt. Das ist halt das viele, was viele nicht wissen. Die Natur des Strafbefehls schätzen viele Mandanten auch falsch ein. Ich habe das ganz häufig, dass Mandanten also so einen Brief bekommen, da steht zwar Strafbefehl drauf, aber niemand weiß, was ein Strafbefehl so richtig ist. Die lesen aber, das kostet mich jetzt 300 Euro. Und dann sagen die sich, ja, ehe ich jetzt zum Anwalt gehe, die ja eh den Ruf haben, immer ganz schlimm und teuer zu sein, dann bezahle ich lieber diese 300 Euro und habe meine Ruhe. Was viele nicht wissen.
Man hat eine Vorstrafe.
Man hat einen Eintrag im Bundeszentralregister auf jeden Fall und man hat also eine Strafe. Man ist verurteilt. Mhm. Und das ist also ganz, ganz wichtig zu wissen, dass das natürlich manchmal auch trügen kann, wenn man sagt, ich bezahle einfach nur das Geld, aber man erkennt damit eine Verurteilung an. Das kann Auswirkungen haben, die manche unterschätzen.
Also bleiben wir vielleicht mal bei kleineren Delikten da an der Stelle. Also wenn jetzt jemand etwas, Sie hatten vorhin den Ladendiebstahl genannt, an so einer Stelle könnte jetzt ein Anwalt sozusagen dafür auch sorgen, also ein Strafverteidiger, dass am Ende kein Urteil bei rauskommt, was in diesem Strafregister landet?
Genau, das ist manchmal die Aufgabe. Die Mandanten kommen zu einem wegen Ladendiebstahl oder wegen einem Sozialleistungsbetrug als Beispiel. Also das heißt, man hat bei der Beantragung von irgendwelchen Hilfen etwas falsch gemacht. Dann kommen die mit so einem Strafbefehl, dann legt man Einspruch ein, schaut sich an anhand der Akte, ich komme wieder zurück auf die Akte, schaut sich anhand der Akte an, was ist tatsächlich der Vorwurf, wie schwerwiegend ist das und findet man die Möglichkeit mit dem Gericht oder mit der Staatsanwaltschaft, das Verfahren lieber einzustellen, weil es möglicherweise ja auch Auswirkungen für den Angeklagten haben kann, wenn es ein solches Urteil gibt, sei es berufsrechtliche Auswirkungen.
Es gibt ja Berufe, wo man polizeiliches Führungszeugnis etc. vorlegen muss.
Genau. Es kann auch Freizeitauswirkungen haben. Also berufliche Auswirkungen kann auch sein, Verstoß nach Gewerbeordnung, also dass man seine Zulassung nicht mehr bekommt für bestimmte gewerbliche Tätigkeiten, sei es im Sicherheitsgewerbe, sei es bei den Versicherungsverkäufern oder bei den Immobilienmaklern als ein Beispiel. Oder es kann Probleme bringen, beispielsweise wenn ich Waffenbesitz habe und dann natürlich mit einer entsprechenden strafrechtlichen Auffälligkeit, so wie ich es mal formulieren, da ganz schnell entsprechende Bescheinigungen wieder abgeben muss.
Wenn man jetzt diesen Weg eines Falls am Gericht oder der nicht unbedingt zum Gericht geht, ist immer das Wort Deal sofort im Raum. Das klingt immer so schön. Es klingt aber auch immer so schön nach Hinterzimmer. Was passiert denn, wenn dann die Ermittlungsbehörden und Anwälte miteinander reden? Ist das immer Hinterzimmern? Wie läuft das?
Das handhaben die Richter, die ja im Gerichtssaal quasi die Regeln bestimmen im Wesentlichen, ganz unterschiedlich. In der Regel tatsächlich ist es so, dass die Juristen, also das heißt der Vertreter der Staatsanwaltschaft, das Gericht und der Verteidiger oder die Verteidigerin sich im Hinterzimmer, wie man so schön sagt, also im Beratungsraum, um es genau zu formulieren, zusammenfindet. Dann werden die Argumente ausgetauscht und es wird im Grunde genommen geprüft, ob man ein übereinstimmendes Ergebnis finden kann. Das ist in der Regel, also das Wort Deal wird natürlich verwendet, das nennt sich Verständigung und das trifft es ganz gut. Man verständigt sich im Grunde genommen über das Ergebnis, wo man sagen kann, okay, mit diesem Ergebnis können alle Beteiligten leben. Und das ist ja das Entscheidende, dass also sowohl die Strafverfolgung, die Staatsanwaltschaft damit leben kann, als auch die Verteidigung, also die, die sich dem zur Wehr setzen in einem gewissen Bereich, als auch der Richter, der also am Ende darüber entscheidet, sagen kann, okay, mit diesem Ergebnis können wir leben und dann verständigen wir uns auf eine konkrete Verfahrensweise. Auch das ist möglich, dass man gar nicht sagt, es ist klar, was rauskommt, sondern man verständigt sich darüber, wie soll das Ganze ablaufen. Bis hin, man verständigt sich über einen gewissen Rahmen, nicht über das konkrete Ergebnis, das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, sondern man verständigt sich immer an einen gewissen Strafrahmen und in diesem muss sich dann das Urteil bewegen.
Sie haben gerade in Ihrer Antwort Staatsanwälte und Richter erwähnt. Sie sind Strafverteidiger, stehen auf der anderen Seite. Wie ist denn da der Umgang miteinander? Also Ist das, funktioniert das auf Augenhöhe? Kann man sich dann, wenn man vor die Tür geht, in die Augen sehen? Oder ist man ist irgendwie Gegenpart, auch egal, ob man jetzt bei Gericht ist oder davor?
In der Regel, sage ich mal so, ist der Umgang durchaus sachlich und vernünftig. Es gibt natürlich bei allen Beteiligten immer wieder Leute, da nehme ich uns Anwälte nicht aus, genauso wie bei Staatsanwälten, bei Richtern, die versuchen, so einen Streit, sage ich mal, oder eine Diskussion oder eine Konfrontation auf die persönliche Ebene zu ziehen. Das ist aber eher selten der Fall, sondern man versucht schon den professionellen Umgang. Natürlich hat jeder im Gerichtssaal seine Rolle und man hat ein gewisses Rollenverständnis. Wichtig ist, dass man danach auf dem Gerichtsflur als Beispiel oder in der Kantine sich einfach über den Weg laufen kann und vernünftig miteinander umgeht. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig und ist immer mein persönliches Credo, zu versuchen, und ich glaube, bislang ist mir das auch gelungen, persönliche Anfeindungen zu vermeiden, sondern eher immer versuchen, das auf der sachlichen Ebene zu argumentieren und zu diskutieren, manchmal auch mit harten Bandagen zu diskutieren, gar keine Frage. Wir müssen als Strafverteidiger auch manchmal die Konfrontation wählen, das ist nun mal so. Aber wichtig ist, man sollte es sachlich halten und sich darauf wieder auch auf die sachliche Ebene zurückfinden. Deswegen kann ich sagen, nach meiner Erfahrung ist der Umgang manchmal schwierig, manchmal heikel, aber in der Regel immer sachlich.
Worüber unterhalten sich denn Strafverteidiger und Staatsanwälte, wenn sie mal an der Kantine an einem Tisch sitzen?
Oh, da gibt's ganz unterschiedliche Erfahrungen und Erlebnisse. Beispielsweise ist es mir schon passiert, dass man Staatsanwälte oder Richter im Theater getroffen hat und dann kann man sich auch über das Theaterstück oder wie man das empfunden hat unterhalten, genauso über teilweise familiäre Themen oder vielleicht auch einfach über rechtspolitische Themen. Auch das ist ja immer wieder interessant. Die Perspektiven sind unterschiedlich, das ist gar keine Frage. Aber trotzdem reden wir alle über das eine Thema. Ja, wir haben was mit Strafrecht zu tun, mit strafrechtlichen Entwicklungen, beispielsweise mit der Legalisierung von Marihuana. Und jeder hat ja noch seine persönliche Meinung. Findet er das gut? Findet er das schlecht? Und wenn ja, aus welchen Gründen?
Das sind dann eher so sachliche Diskussionen. An diesen Diskussionen zu dieser ganzen Cannabis-Legalisierung wäre ich jetzt auch interessiert gewesen. Aber das würde dann wahrscheinlich den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Wir hatten ganz am Anfang noch die Frage vorhin, wie finden eigentlich Mandanten und Anwälte zusammen? Es gibt ja auch im Strafrecht sogenannte Pflichtverteidiger. Was sind denn das für Anwälte?
Einen solchen Pflichtverteidiger haben Sie vor sich sitzen. Das ist tatsächlich, also da herrscht aus meiner Sicht bei den Mandanten ganz häufig ein Missverständnis. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die Pflichtverteidigung ist im Grunde genommen vergleichbar mit der Prozesskostenhilfe im Zivilrecht. Das klingt jetzt wieder sehr juristisch, aber so muss man es mal kurz erklären. Im Zivilrecht ist es tatsächlich so, wenn Sie da einer Forderung gegenüberstehen oder eine Forderung durchsetzen wollen und Sie nicht über die wirtschaftlichen Verhältnisse verfügen, einen Anwalt damit zu beauftragen, können Sie Prozesskostenhilfe beantragen. Jetzt mal ganz grob zusammengefasst. Ich bin kein Zivilrechtler, aber ich glaube, so kommt das im Groben hin. Im Strafrecht ist das anders. Da spielt, ob Sie Geld haben oder nicht, tatsächlich keine Rolle, sondern da geht es nach verschiedenen Kriterien, die eine sogenannte Pflichtverteidigung auslösen können. Mhm. Beispielsweise Ihnen wird ein Verbrechen zur Last gelegt, also eine Straftat, die mit einer Mindeststrafe von einem Jahr quasi gewürdigt wird, verurteilt wird. Im Falle einer Verurteilung, Sie eine solche Strafe von mindestens einem Jahr erhalten, dann steht Ihnen nach dem Gesetz, Paragraf 140 StPO, ein Pflichtverteidiger zu.
Jetzt hatten wir übrigens in der Folge den ersten Paragraphen.
Den ersten, ich habe es versucht zu vermeiden, weil ich glaube, da langweilt man die meisten Leute, aber manchmal muss man das einfach mitwissen. So, und dann ist es also so, ich habe den Anspruch auf einen Pflichtverteidiger. Wichtig zu wissen ist, grundsätzlich nach dem Gesetz kann ich mir persönlich den Pflichtverteidiger aussuchen. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, der Brunsel oder ein anderer ist mein favorisierter Anwalt, den möchte ich gerne haben und ich werde von dem Gericht zum Beispiel bei meiner Verhaftung gefragt, ob ich einen Pflichtverteidiger benennen möchte, dann kann ich genau den benennen und sagen, ich möchte Herrn Rechtsanwalt XY als meinen Pflichtverteidiger haben. Deswegen ist er nicht schlechter oder besser in der Regel, sondern sollte genauso seine Aufgaben wahrnehmen, wie wenn er das Gegenstück ist, der sogenannte Wahlverteidiger, als wenn er mein Wahlverteidiger wäre.
Pflicht klingt nach, er muss ja einen Verteidiger haben. Was ist denn, wenn ein Mandant eigentlich gar keinen haben will?
Pflichtverteidiger werden ja vom Staat bestellt, weil der Staat natürlich eine gewisse Fürsorgepflicht hat. Wieder das Wort Pflicht. Ja. Und im Rahmen dieser Fürsorgepflicht wird also immer bestimmt, okay, du als Beschuldigter oder als Angeklagter, du brauchst hier einen Rechtsanwalt und deswegen stellen wir einen bei. Wenn derjenige das konkret ablehnt, die Zusammenarbeit mit dem Pflichtverteidiger, ist das wieder ein anderes Thema. Mhm. Das ist dann, da muss man sich dann darum kümmern. Aber beispielsweise bei einem Mord oder so, dann wird man automatisch einen Pflichtverteidiger bestellt bekommen. Mhm. Und dann muss einfach der Angeklagte schauen, ob er mit dem zusammenarbeiten kann oder nicht.
Was ist, wenn man immer wieder den Pflichtverteidiger ablehnt? Ist ja auch eine Strategie.
Da sind die Gerichte relativ rigoros. Dann sagen sie, ja, dann hast du Pech. Und der Pflichtverteidiger im Übrigen auch, weil das natürlich keine schöne Zusammenarbeit ist. Hm. Aber es gibt keinen ständigen Wechsel. Es gibt eine Vorschrift, das ist nochmal wichtig vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer. Es gibt eine Vorschrift, die einem im Falle einer Festnahme, wenn man also festgenommen wird und man einem so einen Haftbefehl eröffnet, so heißt das, quasi vorgetragen wird, Sie sind jetzt verhaftet und hier gibt es einen Haftbefehl gegen Sie, dann muss dort ein Pflichtverteidiger anwesend sein. Manchmal kann man keinen benennen, weil man noch nie Erfahrung damit gemacht hat. Und dann hat man nach dem Gesetz 3 Wochen Zeit, gegebenenfalls sich einen anderen Pflichtverteidiger auszusuchen. Und dann wird dieser auch unproblematisch ausgewechselt. Das funktioniert. Danach wird es eher schwierig. Ein prominentes Beispiel vielleicht war ja die Diskussion im NSU-Prozess, wo die Angeklagte Zschäpe ganz häufig dann zum Schluss hin ihre Anwälte abgelehnt hat und gesagt hat, ich will mit denen nicht mehr zusammenarbeiten. Das Gericht hat aber dann gesagt, ja, ich kann jetzt hier nicht mehr auswechseln und das wird dann auch nicht mehr passieren.
Gehen wir nochmal auf den Anfang zurück, dass mit diesem Haftbefehl, den Sie angesprochen haben, wenn der einem eröffnet wird. Meinen Sie damit den Moment, wo man direkt verhaftet und in das Polizeiauto gesetzt wird oder wenn man dem Haftrichter vorgeführt wird?
Genau, in dem Moment, wo man dem Haftrichter vorgeführt wird. Ja, das ist also bei uns so, dass man festgenommen werden kann zunächst erstmal und dann am Folgetag spätestens einem Richter vorgeführt werden muss. Und dieser Richter eröffnet einem dann, die Staatsanwaltschaft hat hier einen Haftbefehl gegen Sie beantragt, aus den und den Gründen. Und für diesen Termin beim Haftrichter, wie man so schön sagt, braucht man einen Pflichtverteidiger.
Man kann ja samstags und sonntags verhaftet werden. Also die Gerichte machen da auch nie Ruhetage in Anführungsstrichen.
Das ist richtig. Da gibt es sogenannte Bereitschaftsrichter, wie es auch Bereitschaftsstaatsanwälte gibt und wie es auch einen Pflichtverteidiger oder einen Strafverteidiger Notdienst gibt. Das heißt, ich selber hatte erst vor kurzem wieder meinen Notdienst. Über eine Woche geht er bei uns.
Und ist der dresdenweit, sachsenweit?
Da gibt es ganz unterschiedliche Bereiche. Also es gibt einmal in Dresden einen, es gibt einen in Ostsachsen, in Westsachsen, das ist, und in Leipzig. Es ist also territorial getrennt, weil man natürlich nicht zu jedem Ort reisen kann, dann so auf die Schnelle am Wochenende, zum Feiertag, wann auch immer. Und dann wird in der Regel dieser Notdienst angerufen, wenn man selber keinen eigenen Anwalt benennen kann oder dieser selbstbenannte Anwalt nicht erreichbar ist, dann wird der Notdienst verständigt und dann kommt man als notdiensthabender Strafverteidiger zu dem Gericht, wo dann der Bereitschaftsrichter und der Bereitschaftsstaatsanwalt sitzen und dann sagen, okay, wir müssen hier unbedingt zu diesem Zeitpunkt jemanden festnehmen und den Haftbefehl eröffnen.
Aus unserem Vorgespräch weiß ich, dass Sie auch relativ viel unterwegs sind. Wo führen denn Sie Ihre Fälle überall hin?
Bundesweit, soweit kann man das sagen. Das ist auch das für mich zumindest das Salz in der Suppe bei dieser Tätigkeit, nicht nur auf einen bestimmten Bereich begrenzt zu sein. Tatsächlich geht es über das Bundesgebiet natürlich nicht hinaus, weil dann die Rechtsordnungen sich zu sehr unterscheiden und man nicht mehr mit einer entsprechenden Zulassung arbeiten kann. Eine gewisse Ausnahme ist da Österreich, aber das würde jetzt zu weit führen. Ansonsten tatsächlich, ich persönlich scheue keinen Weg, wenn der Mandant gerne von mir woanders vertreten werden möchte, dann tue ich das auch, solange es im Verhältnis steht und lösbar ist. Aber natürlich hatte ich schon Verhandlungen in Hamburg, Berlin oder wo auch immer.
Aber jetzt würde ich doch noch diese spezielle Frage nochmal zu dem Thema Grenzen stellen. Verbrechen macht ja an der Grenze aber nicht Halt. Wie funktioniert denn so eine internationale Zusammenarbeit?
Mit dieser Frage war ich anfangs auch überfordert, ganz zu Beginn meiner Tätigkeit. Inzwischen ist es tatsächlich so, es gibt ein gewisses Netzwerk an Strafverteidigern. Es gibt in Deutschland gibt es eine Strafverteidigervereinigung, die im Grunde genommen einen großen Anteil von Strafverteidigern beinhaltet, die dort sich auch regelmäßig zum sogenannten Strafverteidigertag zusammenfinden und dort rechtspolitisch sich austauschen. Und über diesen Kreis gibt es natürlich Schnittmengen ins Ausland hinein, so dass man dann immer über dieses Netzwerk natürlich eine Empfehlung für ein angrenzendes Land findet, wo man sagt, okay, ich brauche jetzt einen Strafverteidiger in Polen oder in Italien, und dann gibt es entsprechende Empfehlungen über das Netzwerk, wo man weiß, da kann man vertrauensvoll zusammenarbeiten.
Kleiner Exkurs an dieser Stelle zum Thema, wie ist es im Ausland oder wenn es halt dann grenzüberschreitend ist. Kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Tätigkeit jetzt aber hier. Wir hatten grob beschrieben, was Sie tun, welche Fälle Sie üblicherweise vertreten. Es ist immer die Rede von Menschen, die sich irgendwas zu Schulden kommen lassen haben. Es gibt ja aber auch den Fall, dass vielleicht jemand mal einen Strafverteidiger braucht, um seine Unschuld zu beweisen. Hatten Sie so einen Fall auch schon mal?
Ganz häufig. Wobei das natürlich ein Thema ist, wo sie das Strafverteidigerherz wieder wecken. Ja.
Also mir aber recht spät gelungen in dieser Folge, muss ich sagen.
Wieder wecken, habe ich gesagt. Also eins ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Ne? Solange jemand nicht verurteilt ist, ist er per se oder per Gesetz unschuldig. Also das heißt, der Mandant, der zu mir kommt und noch nicht verurteilt ist, dann kommt er nur unter sogenannten Strafvollstreckung zu mir. Aber wenn er nicht verurteilt ist, gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren, vertrete ich in diesem Moment einen Unschuldigen. Das heißt, ich vertrete immer Unschuldige, um Ihre Frage zu beantworten. Denn erst dann, wenn er verurteilt worden ist, ist er nach dem Gesetz auch dann wirklich schuldig.
Das ist aber jetzt eine spannende Sache. Ist er für Sie auch unschuldig, wenn Sie es besser wissen, dass er eigentlich sich hat etwas zu Schulden kommen lassen? Jetzt sind wir wieder bei Moral und Ethik übrigens.
Er ist für mich nach dem Gesetz unschuldig, solange er nicht verurteilt ist. Und interessanter sind ja die Fälle, für mich persönlich zumindest, und da habe ich tatsächlich auch einschneidende Erlebnisse gehabt, die manchmal mein Verhalten gegenüber vielleicht Gerichten oder Staatsanwälten auch erklären könnten. Interessanter ist doch die Frage, wenn man selber aufgrund der Aktenlage davon überzeugt ist, der vor mir sitzt, ist eigentlich schuldig, er aber nach wie vor behauptet, er ist unschuldig. Damit umzugehen ist echt schwierig, weil man natürlich die Möglichkeiten abgrasen möchte, wie ist die richtige Strategie, und nach der Akte sagt man, also passen mal auf, Sie müssen das gemacht haben, das ist alles so eindeutig, da gibt's gar keinen Weg dran vorbei, und trotzdem sitzt Ihnen jemand gegenüber und sagt, ich war das nicht, ich bin unschuldig. Und das ist ganz schwierig, und da habe ich auch schon einschneidende Erlebnisse gehabt, wo ich selber nicht von der Unschuld meines Mandanten überzeugt war, aber sich dann im Laufe des Verfahrens tatsächlich herausgestellt hat, ich lag falsch. Der Mandant war unschuldig. Und das sind Situationen, die tatsächlich schwierig sind. Deswegen
war das vielleicht so ein Fall, weil ich vorhin fragte, gab es Fälle, bei denen Sie mal an Ihre emotionalen Grenzen gestoßen sind? So eine Grenze, die da vielleicht erreicht war?
Auch das, ja. Also durchaus war das ein Fall, der für mich zumindest sehr prägend war, weil es um ein schwieriges Delikt, konkret sexueller Missbrauch von Kindern, ging. Alles in der Akte danach sprach, dass der Mandant das auch tatsächlich gemacht hat und erst durch einen Zufall im Rahmen der Hauptverhandlung ergeben hat, der hat mir gegenüber immer die Wahrheit gesagt, er hat das nicht gemacht. Und das hat sich dann offenbart, nachdem das vermeintliche Opfer tatsächlich durch einen Zufall quasi bloßgestellt ist, vielleicht ein schlechter Ausdruck, aber sich offenbarte, dass das Opfer nicht ganz die Wahrheit gesagt hat und tatsächlich das dann auch bestätigt hat selber als Opfer und gesagt hat, ja stimmt, ich habe hier gelogen. Und dann ist man natürlich an einem Punkt, wo man an sich selber zweifelt, weil man möglicherweise den Mandanten eigentlich gerne in so einen, ich komme auf ihr Wort, Deal, in eine so eine Verständigung gedrängt hatte, weil nach Aktenlage, nach eigener Einschätzung, dass das Vernünftigste gewesen wäre. Und der Mandant hat vehement auf seine Unschuld beharrt und dann tatsächlich hat sich das auch bewahrheitet. Und das ist mir tatsächlich nahegegangen, weil ich mir nicht vorstellen wollte, dafür verantwortlich zu sein, dass jemand unschuldig für mehrere Jahre ins Gefängnis geht. Das ist ein Punkt, der mir echt schwer fällt, mir vorzustellen.
Sowas kann ja auch passieren. Gibt es da jetzt unabhängig von dem Fall jetzt, Zahlen, wie häufig sowas vorkommen kann?
Keine verifizierten Zahlen. Es kursieren immer mal so grobe wissenschaftliche Erhebungen, die natürlich aufgrund des Datenschutzes und dessen, dass unser Strafprozess nicht immer hundertprozentig Transparenz läuft, nicht verifizierbar sind. Zu meiner Zeit, als ich auch im Studium war und das natürlich ein Thema auch in der Ausbildung gewesen ist, gab es so eine Studie, die gesagt hat, dass grob gerechnet ein Drittel der Urteile möglicherweise Falschurteile sein
können. Das wäre ziemlich viel.
Das wäre ziemlich viel und ich meine das aber in beide Richtungen. Ja, also nicht nur, dass Unschuldige verurteilt wurden, sondern möglicherweise auch Schuldige zu Unrecht freigesprochen wurden. Das ist relativ viel, aber meine persönliche Erfahrung oder meine persönliche Überzeugung sagt, so weit weg sind wir da, glaube ich, nicht.
Ich würde jetzt gerne noch diesen einen Fall auflösen. Hat sich das dann noch geklärt?
Der tatsächlich unschuldig war. Ja, das hat sich in der Hauptverhandlung dann tatsächlich
geklärt. Auch wer es tatsächlich war.
Er war es nicht.
Aber es muss ja einen Täter gegeben haben.
Nein.
Es gab gar keinen Missbrauch.
Nein.
Aha.
Der Missbrauch war ein Versuch dieses Mädchens. Es ging ja um sexuellen Missbrauch von Kindern. Das heißt, zur Tatzeit war sie also minderjährig. Es ging um den Versuch, die persönliche Beziehung, die es zu dem Täter gab, das ist jetzt sehr komplex, das Verfahren, aber diese persönliche Beziehung wiederherzustellen. Also der Fall ist relativ kurz skizziert. Da lebten ein Mann und eine Frau in einer WG zusammen, tatsächlich ohne, dass die persönlich jetzt miteinander ein Verhältnis hatten, sondern es war eine WG aus beruflichen Gründen. Und die Frau hatte eine Tochter und der Mann war für die Tochter so eine Art Vaterersatzfigur. Und irgendwann hat der Mann eine andere Frau kennengelernt, hat sich dann aus der WG rauslösen, wollte mit der neuen Freundin zusammenziehen oder mit der eigentlichen Freundin. Und dann hat sich das Mädchen nach dem Auszug des Mannes gegenüber den Ermittlungsbehörden offenbart, so war zunächst das Bild, und hat sich dann getraut, von dem Missbrauch zu berichten. Und im Ergebnis stellte sich raus, sie hat sich eigentlich nur vorgestellt, dass wenn sie den Missbrauch berichtet, sich sicherlich die neue Freundin von ihm trennen wird und er braucht ja dann wieder eine Wohnung und er wird in die WG zurückkehren und damit hat sie ihn quasi als Vaterfigur zurückgewonnen. Das war die Lösung des ganzen Falles am Ende des Tages.
In dem Fall für Sie ein einschneidender, ein prägender Fall. Wie suchen Sie denn nach Beweisen, wenn jetzt beispielsweise Sie sagen, dieser Mandant ist unschuldig, alle glauben, er ist schuldig? Wie funktioniert denn das? Man hat natürlich jetzt sofort im Hinterkopf, da gehen Sie zu irgendwelchen Detektiven. Wie läuft denn sowas tatsächlich ab?
Also es gibt Fälle, wo es das gibt. Tatsächlich das Problem der sogenannten Detektiven ist nicht, dass es keine guten gibt. Im Gegenteil, ich kenne durchaus gute Privatdetektive. Das Hauptproblem ist ein finanzielles. Sie müssen die bezahlen. Und sie kriegen das Geld, was sie dort investieren, natürlich nicht zurück, auch nicht im Falle eines Freispruchs, sondern das ist natürlich eine Investition, die kostenaufwendig ist und da muss man entsprechend über Mittel verfügen. Dann geht es nicht immer darum, und das ist mir auch nochmal wichtig, vielleicht drüber zu bringen, es geht nicht darum, die Unschuld meines Mandanten zu beweisen, sondern ihm muss die Schuld bewiesen werden. Es gilt zum Glück, und das ist ein Riesengewinn in unserem Rechtssystem, und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass das immer Bestand haben wird, es gilt die sogenannte Unschuldsvermutung. Denn man kann seine Unschuld, zumindest wir Juristen denken ja manchmal so ein bisschen abstrakt, man kann seine Unschuld nicht beweisen, denn man kann nicht beweisen, dass man etwas nicht getan hat.
Das ist eine doppelte Verneinung. Das ist immer sehr schwierig, das tatsächlich dann zu verstehen. Aber ich habe es verstanden, wie Sie das meinen.
Also ich kann Ihnen gerne ein ganz einfaches Beispiel machen. Ja.
Beispiele sind immer gut.
Stellen Sie sich vor, also es ist jetzt ein bisschen makaber vielleicht, aber ich versuche mich zu zügeln. Stellen Sie sich vor, in Ihrer Wohnung jetzt zu Hause wird eine Leiche gefunden. Und alles deutet darauf hin, dass Sie möglicherweise als Täter in Betracht kommen. Dann können Sie nicht beweisen, dass Sie das nicht getan haben, sondern Sie können nur eins beweisen. Sie können mich als Zeugen aufführen und sagen, ja, tatsächlich um die Uhrzeit saß ich mit dem Herrn Brunzel in einem Podcast. Und da ist der Herr Brunzel Zeuge. Und damit beweisen Sie, dass Sie in dem Moment hier im Podcast saßen. Und daraus ergibt sich für uns Juristen der Schluss, Sie können nicht der Täter gewesen sein, weil jemand anderes in dem Moment in Ihrer Wohnung jemanden umgebracht hat. Aber sie haben nicht ihre Unschuld bewiesen im klassischen Sinne. Natürlich schon, sie hatten ein Alibi. Aber was wäre, wenn sie nur spazieren waren und sie haben keinen Zeugen? Mhm. Dann können sie nicht beweisen, dass sie das nicht gemacht haben.
Und genau bei so einer Stelle, wie wenn jetzt kein Detektiv eingeschaltet wird, suchen sie nach Dingen, die den Mandanten entlasten.
Ja, ich suche nach Brüchen und ich versuche primär immer wieder darauf hinzuweisen, sie müssen meinem Mandanten die Schuld beweisen. Mhm. Und in der Regel ist es dann tatsächlich so, wenn es da Lücken gibt, dann sind das genau die, die eben den Zweifel hegen, dass derjenige das nicht gewesen sein kann oder nicht gewesen ist.
Das klingt nach sehr, sehr, sehr viel auch Detailarbeit.
Das ist es, Akribie und Detailarbeit. Man muss versuchen, gute Aktenkenntnis zu erlangen, um dann entsprechend diese Lücken oder Widersprüche oder Unklarheiten zu bringen, aufzudecken und möglicherweise dann entsprechend die richtigen Fragen zu stellen und immer wieder den Ermittlungsbehörden ins Gedächtnis zu rufen, sie müssen die Schuld beweisen und nicht mein Mandant muss beweisen, dass er etwas nicht getan hat.
Wir bewegen uns in Richtung Ende unserer Podcast-Folge so langsam. Da bietet sich die Frage an, was passiert eigentlich nach einem Strafverfahren? Sowas macht ja was mit Menschen.
Da komme ich gerne auf mein Beispiel zurück, was so prägend für mich war. Ja, der Mandant hat natürlich, der saß dafür kurzzeitig in Untersuchungshaft und er hat dadurch seine Arbeit verloren, er hat dadurch seine Familie verloren und hat mir dann die Frage gestellt, ja, was ist denn jetzt mit mir? Mhm. Ich rede von diesem Unschuldigen wegen dem sexuellen Missbrauch. Mhm. Und das ist natürlich eine berechtigte Frage. Meine Aufgabe ist in dem Moment, wo das Urteil gesprochen ist, in der Regel erledigt. Da gibt es noch Rechtsmittel und Revisionen und verschiedene Möglichkeiten. Aber ich meine damit, wenn das Urteil rechtskräftig ist, also jegliches Rechtsmittel abgeschnitten ist, dann endet eigentlich meine Tätigkeit. Aber natürlich kommen manchmal Mandanten und fragen dann, ja, was ist jetzt mit mir? Wie geht es jetzt weiter? Und da gibt es zwei Wege. Wenn es einen Freispruch oder ein erträgliches Ergebnis gab, dann endet meistens die Zusammenarbeit. Manchmal setzt sie sich fort, wenn es ein Urteil gab zu einer Haftstrafe, wo man dann in der Strafvollstreckung weiter den Mandanten vertritt, wenn der das möchte, wo man also versucht, dann die Strafvollstreckung so optimal für die Zukunft zu gestalten.
Wenn es dann um solche Sachen geht wie eine Verkürzung der Strafe oder?
Genau, Verkürzung, ja, das ist der eine Aspekt. Wie wann darf man entlassen werden, erstmals entlassen werden? Da gibt es verschiedene Zeitpunkte. Ein wichtiger Aspekt ist natürlich den Resozialisierungsgedanken immer wieder mit hervorzurufen, denn das ist ja so unser Leitfaden, der sagt, wir wollen alle auch die Straftäter in unsere Gesellschaft zurückgewinnen. Das ist nicht immer einfach, das weiß ich. Aber manchmal muss man da auch versuchen, die richtigen Weichen zu stellen, dass derjenige in unsere Gesellschaft zurückfindet und wieder ein legales oder straffreies Mitglied unserer Gesellschaft wird.
Verfolgen Sie hin und wieder den Weg, den ein Mandant nimmt nach dem Verfahren?
Eher selten. Also, denn ich versuche ja nach wie vor, das ist vielleicht auch mit dem Eingang immer wieder wichtig, ich versuche natürlich keine persönliche Beziehung zu dem Mandanten aufzubauen. Natürlich Respekt immer, ja, also egal, was ihm vorgeworfen wird, er kriegt immer von mir den erforderlichen Respekt und eine gewisse Empathie, um auch das Strafverfahren zu vermitteln, das muss man einfach haben, aber nicht Sympathie, nicht zwingend. Ich muss nicht mit jedem Mandanten Freund werden und das ist auch immer kein guter Ratgeber, das zu machen, sondern man muss dort die professionelle Distanz wahren und diese professionelle Distanz führt natürlich dazu, dass sich nach Abschluss des Strafverfahrens in der Regel die Wege trennen. Manchmal findet man eine Dauerkundschaft, die immer wieder kommen, weil sie eben den Weg nicht zurückfinden, das passiert. Es gibt Mandanten, die man in der Strafvollstreckung vertritt, wo man
ich also dann übrigens sehr witzig, dass man bei einem Strafverteidiger von Dauerkundschaft spricht.
Es ist nicht schön. Also es ist nichts, was mich begeistert. Im Gegenteil, ja, ich bin froh über jeden Mandanten, der vielleicht verurteilt wurde, also nicht freigesprochen wurde, ein Urteil bekommen hat, aber trotzdem den Weg zurückfindet. Aber es gibt natürlich Schicksale, die sehr auch manchmal tragisch sind, wo der Mandant schlichtweg gar nicht mehr in der Lage ist, den Weg zurückzufinden. Ganz häufig sind es Personen, die im Abhängigkeitsverhältnis stehen zu Drogen oder Alkohol beispielsweise und dann gar nicht mehr in der Lage sind, persönlich zurückzufinden. Die begehen keine schweren Straftaten, sondern halt immer wieder den x-ten Ladendiebstahl, weil sie gar nicht anders sonst überleben können. Das ist dann schon tragisch und tut einem persönlich manchmal auch leid, aber unsere Aufgabe als Strafverteidiger ist es tatsächlich, nur dieses Mandat zu vertreten, den konkreten Vorwurf zu vertreten, und der Rest ist, wenn dann vielleicht, ehrenamtliche Tätigkeit, die man noch machen kann, um da andere Wege zu beschreiten und zu versuchen, Personen auf den rechten Weg zu bringen.
Ein Ziel dieses Podcasts ist es, in jeder Folge, wenn es um einen konkreten Rechtsbereich geht, auch so typische Rechtsirrtümer aufzudecken. Einen Punkt hatten wir vorhin schon mal mit diesem Strafbefehl, wo wir gesagt hatten, da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal einen Anwalt drüber schauen zu lassen. Gibt es denn eigentlich im Strafrecht so typische Rechtsirrtümer?
Ich glaube, da gibt es viele Rechtsirrtümer. Manche Mandanten obliegen dem Irrtum, mit Geld kann man alles regeln. Das hilft nicht. Das ist ganz eindeutig. Ein weiterer Irrtum, den haben Sie vorhin angesprochen, ich muss nicht meine Unschuld beweisen, sondern es ist so, dass die Strafverfolgung mir die Schuld beweisen muss.
Den Irrtum habe ich gerne geliefert.
Den Irrtum haben Sie gerne geliefert. Wir konnten mal aufklären. Weiterer Irrtum ist, meiner Meinung nach, auch das Thema hatten wir kurz angerissen, nicht jeder Pflichtverteidiger ist ein schlechter Verteidiger, nur weil er Pflichtverteidiger ist, sondern es kommt immer auf den einzelnen Verteidiger an sich an. Es gibt Pflichtverteidiger, die mögen schlecht sein, es gibt Wahlverteidiger, die mögen schlecht sein, aber per se zu behaupten, wer ein Pflichtverteidiger ist, ist ein schlechter Strafverteidiger, das ist ein Irrtum. Das sind eigentlich der weitere Irrtum. Es geht nicht immer um die Wahrheit. Das muss man auch so deutlich sagen. Ja, beispielsweise, es geht nicht immer darum, das konkrete Ergebnis herauszufinden. Das ist die Aufgabe des Ermittlungsverfahrens. Aber das ist auch die Aufgabe des Strafverfahrens. Und das kann ich nur wiederholen, ist die Frage zu beantworten, hat der konkrete Angeklagte diese Tat begangen? Nicht, wer hat diese Tat begangen, sondern hat eben dieser Mensch diese Tat begangen? Und wenn sich da feststellen lässt im Ergebnis, der war es nicht, dann ist es nicht die Aufgabe des konkreten Strafprozesses, jetzt herauszufinden, wer war es denn dann, sondern das geht dann zurück ins Ermittlungsverfahren und dann muss das Ermittlungsverfahren, die Ermittlungsbehörden herauszufinden, haben dann die Aufgabe herauszufinden, wer ist denn dann der Täter gewesen, wenn es nicht der war, den wir zuerst dazu im Verdacht hatten.
Ich glaube, wir könnten noch ziemlich viele solche Rechtsirrtümer hier aufdecken und finden. Vielleicht machen wir das mal bei einer weiteren Folge hier in diesem Podcast. Ich denke, Gelegenheit wird sich dazu vielleicht noch finden lassen. Ich würde ganz zum Ende noch mal kurz Sie persönlich etwas fragen. Wir haben jetzt schon eine fortgeschrittene Uhrzeit hier bei dieser Aufnahme. Ihre Tage sind lang. Wie ist das eigentlich? Wie sorgen Sie für Ausgleich? Ich habe auf Ihrer Website gelesen, dass Sie boxen gehen, dass Sie auch mal Handballer waren oder vielleicht auch noch sind. Was ist Ihr Ausgleich?
Also ich habe eigentlich viele Ausgleichsmöglichkeiten. Tatsächlich ist es so, dass in der Regel ich ja zwischen 40 und 60 Stunden in der Woche arbeite, eher 60, und das natürlich immer sehr anspruchsvoll ist. Ein wesentlicher Aspekt des Ausgleiches ist der Sport, einfach um auch die körperliche Fitness herzustellen, um also körperlich einerseits fit zu sein und andererseits dadurch auch gut im Geiste arbeiten zu können. Außerdem hat der Sport ja auch immer diesen Wettbewerbscharakter, wo man Sieg und Niederlage kennenlernt. Das ist in unserem Beruf leider ganz, ganz wichtig.
Das kann im Boxen auch sehr wehtun.
Das stimmt, das kann aber auch als Strafverteidiger manchmal wehtun. Und deswegen tatsächlich bin ich noch aktiver Handballer und habe dort also den Mannschaftssport. Das ist ja manchmal auch ganz wichtig in Zusammenarbeit mit anderen Kollegen. Ja, da lernt man das, oder sich einzeln durchzuschlagen, dann eher im Boxsport. Ansonsten das, was, glaube ich, viele machen, Kultur, Gespräche mit Freunden und einfach auch manchmal die Ruhe genießen, ein gutes Buch lesen oder einen guten Film schauen oder gute Musik hören. Das sind so die entscheidenden Aspekte. Also ein ausgeglichenes Pensum zu finden zwischen Arbeit, wobei ich meinen Beruf eher als Beruf auffasse, als klassische Arbeit, und natürlich die Erholung sowohl im sportlichen, körperlichen Bereich als auch im geistigen Bereich.
Sie fassen Ihren Beruf als Beruf, vielleicht auch Berufung auf. Abschließende Frage: In Ihrer Kanzlei gibt es oder werden 25 Rechtsbereiche insgesamt abgedeckt. Sie müssen sich ja irgendwann mal für Strafrecht entschieden haben. Warum? Und rückblickend jetzt so, würden Sie das wieder so tun?
Ich blicke selten zurück und meistens nach vorne.
Machen das Strafverteidiger nicht?
Ja, also ich kann das gar nicht so richtig sagen. Das hat sich einfach ergeben in dem, weil man irgendwann herausfinden musste, was einem am besten liegt. Und das Strafrecht hat einen wichtigen Aspekt, nämlich das findet größtenteils vor Gericht statt, in einer mündlichen Hauptverhandlung. Und ich persönlich glaube, kann aber auch ein Irrtum sein, auch das kann ein Irrtum sein, da liegen meine Stärken, in der Hauptverhandlung zu improvisieren, zu reagieren und die Situation zu analysieren. Das ist, glaube ich, zumindest etwas, was mich sehr interessiert und was mir Spaß macht. Und deswegen habe ich dort, glaube ich, meine Stärken gefunden und mich für dieses Rechtsgebiet entschieden.
Stand nie was anderes zur Debatte sozusagen?
In meiner Berufswahl, soweit ich zurückblicken kann, tatsächlich nicht.
Würde ich jetzt hier am Ende mal so stehen lassen. Das war Carsten Brunzel, Fachanwalt für Strafrecht. Vielen Dank für das Gespräch und den wirklich spannenden Einblick in Ihre Arbeitswelt.
Ich danke Ihnen und den Zuhörern fürs Zuhören.
Und damit geht diese Folge Recht in Sachsen auch zu Ende. Diese Folge wurde präsentiert von der Anwaltskanzlei Kucklick, Dresdner Fachanwälte. Dort findet man neben Herrn Brunzel auch rechtlichen Beistand zu weiteren Bereichen, wo man hin und wieder vielleicht mal jemanden braucht, der hilft. Hier im Podcast geht es weiter und das schon bald. Dann wird es unter anderem in neuen Folgen um Familien- und Steuerrecht gehen, Erbrecht und Verkehrsrecht. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss.